Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch am Donnerstagabend mit mir, Trudi Latour. German Noir im Studium von deutscher Sprache und Kultur könnte man so den Deutschunterricht attraktiver, zeitgemäßer und kulturell übergreifender gestalten? Benjamin Nickel ist Dozent für international vergleichende Literaturwissenschaft und Tristan Lay Dozent für Germanic Studies an der Sydney Uni. Und sie waren beide bei mir im Studio, um über dieses Thema zu sprechen. Germanistik kann man in Australien an der Uni studieren, ohne vorher ein Wort Deutsch zu sprechen. Die Studenten kommen aus verschiedensten Ländern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Erwartungen. Da kommt man mit Goethe und Kafka im Original nicht weit. Wir sprechen über die Fernsehproduktion und die Graphic Novel Babylon Berlin, die beide aus dem Roman Der nasse Fisch entstanden sind. Die historische Neubearbeitung von alten Stoffen können Sprachlernenden nicht nur den Urstoff einfacher zugänglich machen, sondern auch den gesellschaftlichen und historischen Hintergrund vermitteln, der das Verständnis eines anderen Kulturkreises erst möglich macht. Das ist die These der beiden Akademiker, von denen wir jetzt hören werden.
Mein Name ist Tristan Lay und ich bin Lecturer am Department of Germanic Studies an der University of Sydney.
Aber du unterrichtest auf Deutsch.
Richtig.
Wie lange sprichst du denn schon Deutsch? Immer schon?
Eigentlich schon immer. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Bochum, und ich habe 26 Jahre im Ruhrgebiet gewohnt, bin dann für einige Jahre nach Taiwan, zurück nach Berlin-Bamberg und seit 2013 in Sydney.
Benjamin, was ist dein Hintergrund und was machst du jetzt zurzeit?
Also ich bin auch an der Uni Sydney. Ich bin Dozent in der international vergleichenden Literatur, Kulturwissenschaft und Übersetzungsstudien. Ich bin primär angesiedelt in der vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft und mit Fokus auf transnationale Popkultur. Bei uns wird alles nur auch komplett auf Englisch unterrichtet.
Aha, also mit Deutschunterricht hat das eigentlich gar nichts zu tun.
Nee.
Der Deutschunterricht, damit beschäftige ich mich dann. Wir haben Studenten, die lernen Deutsch, die deutsche Sprache, aber auch Landeskunde wird bei uns unterrichtet und die Kultur der deutschsprachigen Länder, also primär Deutschland, aber auch Österreich und teilweise auch Schweiz und Liechtenstein.
Und das ist integriert in ein Examen, was dann die Studenten machen können in Germanistik?
Richtig, genau. Ist praktisch German Studies, vergleichbar mit Auslandsgermanistik, wo die Studenten in unterschiedlichen Streams bei uns anfangen, also praktisch als Nullanfänger oder...
Also die können auch gar kein Deutsch?
Richtig, genau.
Wow, an der Uni.
An der Uni, richtig.
Das ist erstaunlich, dass das geht.
Ja, das ist seit einigen Jahrzehnten möglich. Vorher war das noch nicht möglich. Da hatten wir nur Studenten, die praktisch während ihres Abiturs Deutsch gelernt haben und dann bei uns nur noch Kulturstudien oder Germanistik betrieben haben. Aber das ist mittlerweile möglich. Und wir haben auch Nullanfänger, die bei uns dann mit Guten Tag anfangen. Aber auch diejenigen, die praktisch auf Mittelstufenniveau oder auf Oberstufenniveau sogar weitermachen. Diese Studenten belegen bei uns dann auch die sogenannten Kulturkurse.
Was können die dann hinterher mit ihrem Abschluss machen, wenn die vorher noch überhaupt kein Deutsch sprechen?
Das ist relativ breit angelegt. Im Bereich der German Studies ist es natürlich ein bisschen schwieriger, später beruflich eine Zukunft zu finden. Aber mit so einem philologischen Studium, ich denke, das ist vergleichbar mit allen Sprachen, ob es jetzt Japanisch ist oder Italienisch oder Französisch in Australien. Da hat man relativ viele Möglichkeiten. Man ist durch so ein philologisches Studium relativ flexibel, weiß, wie gewisse Probleme gelöst werden können oder sollen. Und so als Quereinsteiger, denke ich, ist man dann schon gut gerüstet.
Ich nehme an, das ist auch ganz gut als Kombination mit anderen Fächern. Wenn jemand zum Beispiel in der Wirtschaft arbeiten will und dann Deutsch spricht, ist ja sicher von Vorteil.
Richtig, genau. Und nicht nur die Wirtschaft, sondern auch medizinische Studiengänge. Wir haben auch relativ viele Studenten, die am Konservatorium Musik studieren, die das Ganze dann...
Die können dann die Schubert-Lieder verstehen.
Richtig, genau. Also alles das, wo Deutschland oder die deutschsprachigen Länder führend sind, da wird das gerne und oft kombiniert.
Ihr habt jetzt mich mit einer Idee konfrontiert, dass ihr darüber nachdenkt oder versucht, das einzuführen, dass man im Deutschunterricht auch Medien mehr benutzt und insbesondere spracht ihr von German Noir. Erstmal, was ist das überhaupt, German Noir? Wir kennen ja Scandi Noir, da stellen wir uns diese ganzen Brückenfilme immer vor. Was ist denn deutscher
den
Noir?
Krimi und den norwegischen Krimi natürlich dann hier auch und Borgen und aus Dänemark kommt der Noir-Begriff. Der Noir-Begriff primär richtet sich der aus an Kriminal und an wirklich dunklen, also daher kommt auch der Begriff an wirklich dunklen Darstellungen von der Unterwelt, also dieser Underbelly der Kultur. Und dieser Noir-Begriff selbst, der hat sich etabliert vor allem durch die schwedische, norwegische, dänische Szene, in der sich dann auch viele Fernsehproduktionen auch einen Namen gemacht haben. So wie gesagt, Borgen hat sich dann auch hier in Australien ziemlich schnell etabliert und wurde dann auch ein Fan-Favorite. Was man vielleicht auch gar nicht mal so vermuten würde, mit Untertiteln, also im anglophonen Ausland sich mit Untertiteln zu beschäftigen, ist natürlich schon mal die erste Hürde, damit so eine Art Kulturtransfer überhaupt stattfinden kann. Mittlerweile hat sich dann auch dieses Noir-Genre in Deutschland sehr etabliert. Babylon Berlin war einer der prominentesten Begriffe dann auch in dem Kontext. Mittlerweile gibt es auch eine andere Fernsehshow, Dogs of Berlin. Die Hunde von Berlin, mit der ich mich auch gerade beschäftige. Und da ist es auch wieder so, Berlin wird als Kulisse, als Szenerie genommen für kriminelle, dunkle Machenschaften, Drogen, Sex, Gewalt. Es ist natürlich auch eine sehr popularistische, übertriebene und auch eine sehr überdrehte Darstellung von Kriminalität. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie wahrheitsgetreu wird das Ganze dargestellt. Also wenn wir nachher vielleicht noch ein bisschen bei Babylon Berlin darüber sprechen können. Ich weiß nicht, hast du schon eine der...
Oh ja, Episoden? Natürlich habe ich Babylon Berlin gesehen. Ich glaube, ganz viele in einer Reihe. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr genau, worum es ging, weil ich mich da drin versenkt habe für eine ganze Nacht oder so.
Und ich glaube, das ist der Punkt von Babylon Berlin. Es ist so bombastisch und so übertrieben und spektakulär darzustellen, wie das der Originalroman Der nasse Fisch auch gar nicht hergeben würde. Aber bei der Adaption fürs Fernsehen, gerade in diesen unglaublich reichen Szenen im Nachtclub, mit Performance und Musik und dann auch der Rahmung durch eine theatralische Darstellung. Tom Tykwer, also einer der Hauptproduzenten der Serie, hat sich dann auch dazu einen Punkt gemacht, das Ganze so bombastisch zu inszenieren, damit es auch im Ausland wirklich gut ankommt und Fuß fasst. Das Ganze läuft dann auch auf diese Idee von Downton Abbey hinaus, also eine historische Neubearbeitung von alten Stoffen. Wenn man sich die Fernsehadaption von Babylon Berlin genau ansieht, es gibt diese Nachtclub-Szenen. Also das Ganze wird aufgezogen wie im Berliner Nachtclub mit Techno. Also das Ganze wird auch ein Stück...
Also Techno gab es aber doch in den 20er Jahren gar nicht.
Nee, aber die Art, wie performt wird, die Art, wie der Tanz, die Art, wie Musik selbst dargestellt wird, richtet sich dann auch natürlich an ein neues Publikum.
Also das ist nicht zeitgenössisch korrekt dargestellt.
Es gibt Szenen, die sind sehr akkurat, also gerade die soziale Armut aus der Zeit. Also es wird dann auch hier... Durch den Noir-Charakter wird dann eben auch ziemlich genau darauf Rücksicht genommen, warum gab es eigentlich Nazis und warum wurde überhaupt Hitler so erfolgreich mit seiner Nazi-Propaganda, warum hat sich der Faschismus überhaupt entwickeln können aus einer Weimarer Zeit, die so reich, so modern und so links ausgerichtet war. Und das ist ein Stoff, den Babylon versucht aufzuwickeln, aber es bleibt nicht immer authentisch. Es weicht schon sehr stark bei vielen dieser Szenen dann auch vom originalen historischen Kontext ab.
Ja, sicher, das muss ja auch irgendwie noch gewisse Höhepunkte haben und Turning Points und was man immer in so einem Film auch braucht. Ne? Aber die Tatsache, dass es sich hier um eine Zeitgeschichte handelt, die dargestellt wird und die auch einem weltweiten Publikum dann zugeführt wird, das ist ja teilweise eure These, dass es sich deshalb lohnen würde, diese Art von Geschichten auch im Unterricht zu verwenden. Ist das richtig, Tristan?
Richtig. Die Zeit, die 20er, 30er Jahre, ist sicherlich, wie Ben gerade bereits erwähnt hat, eine recht turbulente, interessante und für DAF-Lernende auch eine Zeit, die sehr reizvoll ist für die Lernenden zu erkunden.
Selbst. Ja, da ist dieses Klischee von den wilden 20ern, genau, wo jeder darauf anspricht, ja. Nicht wahr?
Und ich glaube, das ist auch, was uns daran so fasziniert hatte, dass man das Ganze updatet und was ich vorher nur gerade erwähnt hatte, eben auch mit, wie authentisch muss das Ganze bleiben, also wie detailgetreu oder wie echt. Und das ist natürlich auch die Art von Funktion, wie die uns dann an den Unterricht selbst dadurch heranführt. Also wie kann man die Studenten heute überhaupt noch für Sachen, für Stoffe begeistern, die schon so lange historisch zurücklegen? Und da war Babylon Berlin einfach eine unglaublich praktische Quelle.
Ja. Und hier denke ich, ist es auch unheimlich interessant zu erkunden, also zwischen Faktualität und Authentizität, dass die Studenten praktisch erfahren, wie und was wurde inszeniert und was ist real letzten Endes.
Ja, da kann man ganz schön was über Kultur lernen, ne? Wenn man dann mit den Studenten auseinanderklamüsert. Also was stimmt jetzt wirklich und hatten die damals wirklich dieses oder jenes Prop, was da rumsteht?
Also in meinem Fachbereich, wir vergleichen immer auch kulturelle Strömungen oder verschiedene kulturelle Darstellungsweisen miteinander. Also wenn ich mit Kollegen einen Kurs unterrichte, sind wir meistens mit 3 Dozenten an einem Stoff dran und betrachten zum Beispiel, wie eine Stadthistorie sich in 3 verschiedenen spanischen, sprachigen, deutschsprachigen oder auch griechischsprachigen Kulturen dann widerspiegelt. Und gerade durch diese multiple dann Wahrnehmung von so einem Stoff zeigt sich dann eben auch, wie aus verschiedenen Kulturen auch wahrgenommen wird oder was echt überhaupt bedeutet. Also wir hatten diese ewige lange Diskussion über Mode zum Beispiel. Ich habe ein paar Studentinnen, die waren so fasziniert an dieser Berliner Mode in der 1920er. Und ich weiß nicht, wie lange die Diskussion war, ob es Reißverschlüsse gab zu der Zeit. Oder, also wie, wenn natürlich die Kostümbildner dann auch versuchen, die Schauspielerinnen so schnell wie möglich im Kostümwechsel raus und rein zu bekommen aus den Kostümen. Aber auch diese Facetten überhaupt aufzuarbeiten und was dann Tristan schon gesagt hat, wie das sprachlich sich umsetzt im Sprachunterricht, ist dann ziemlich spannend auch.
Also wenn du mit deinen Studenten arbeitest, sagst du, kann es sein, dass da auch dann jemand aus einem anderen Land und noch ein Dozent aus noch einem anderen Land oder mit einer anderen Sprachgruppe mit dir zusammenarbeitet und würdet ihr dann zum Beispiel das Thema Weimarer Republik aufgreifen und sehen, wie das in den verschiedenen Ländern oder Kulturkreisen reflektiert wird?
Genau, also wenn sich das anbietet und die Schnittmengen da sind, dann sprechen wir zum Beispiel auch darüber, wie moderne Kultur sich etabliert. Also wie wird moderne Kultur, wann beginnt das in Griechenland, wann beginnt die moderne Kultur oder Linksradikalismus in Europa?
Also kommt und geht ja immer mal wieder.
Kommt und geht.
Diese verschiedenen Perspektiven, die werden bei uns in den Klassenräumen dann auch immer zusammengeführt, denn wir haben in der Regel heterogene Lernergruppen aus China, aus Indien etc., aber auch australische Studenten, wo dann verglichen wird, wie das Ganze in den Heimatländern dann aufgefasst wird, rezipiert wird.
Meine Güte, ja, transnational kommt hier auf allen möglichen verschiedenen Ebenen rein. Nicht mal die Studenten kommen alle aus verschiedenen Ländern. Die lernen eine Sprache, die anders ist als die Sprache in dem Land, in dem sie jetzt studieren.
Ja.
Und dann kommen sicher auch die verschiedenen Altersgruppen noch zur Geltung. Also ich würde es anders sehen als ein 20-Jähriger, was in der Weimarer Republik passiert ist, weil meine Oma mir noch erzählt hat, wie sie da diese tollen Kleidchen hatte. Und so, die war nämlich Direktrice und hat sowas genäht in Berlin. Ich hätte die mal fragen sollen, aber jetzt ist sie leider nicht mehr, ob es da Reißverschlüsse gab. Kam man da zu einer Lösung? Gab es Reißverschlüsse in den 1920ern?
Es gab welche, aber dann hat sich natürlich auch wieder die Frage gestellt, welches Material, also wie wurden die eigentlich industriell aus einer industriellen Revolution heraus erfunden und warum waren die eigentlich dann so beliebt? Also daraus entwickeln wir in meinem Forschungsgang eigentlich wirklich die größeren Muster für transnationale Studien. Welche Muster von Kultur und welche Bewegungen von Kultur schlagen sich dann auch wieder in Kulturprodukten, wie zum Beispiel Fernsehserien oder Filmen oder auch Büchern? Und das ist der Kern eigentlich meines Forschungsbereichs, sich zu überlegen, wie transnationale Kulturbewegungen und transnationale Phänomene sich dann in der Populärkultur von heute überhaupt widerspiegeln. Und dann kommen wir manchmal auf ganz konkrete Begriffe, wie zum Beispiel, gab es Reißverschlüsse in Tanzkostümen für Berliner Nachtclubs für 18-, 19-jährige Prostituierte, die am Tag über, also das ist einer der Stoffhauptpunkte von Berlin, die tagsüber versuchen, sich also abends als Prostituierte Geld zu verdienen, um dann tagsüber die erste weibliche Polizeikommissarin in Berlin zu werden. Also es gibt diese...
Toller Charakter, die Frau, ne? Mhm. Ja, da kann sich auch jeder heutzutage mit identifizieren. Und das ist der Unterschied, finde ich, heutzutage, wenn man diese Filme sieht. Mir ist aufgefallen, als alte Feministin, dass es mehr Frauen als Charaktere, als Hauptcharaktere gibt heutzutage, dass die eher auch mehrdimensional dargestellt werden als früher. Kann man das hier für diesen Film auch anwenden?
Die Identifikationsmöglichkeiten wären dann höher, so schätze ich das ein, denn das Groß der Deutschlernenden ist bei uns eben weiblich.
Und natürlich auch die Thematik selbst, glaube ich, wie Tristan schon vorhin auch meinte, dadurch, dass die Studenten also wirklich unglaublich unterschiedliche Hintergründe haben, Studenten aus muslimischen Mehrheitsgesellschaften dann an solche Stoffe herantreten mit verschiedenen Ideen über Gender, also welche Art von Frauenrollen überhaupt auch in der Gesellschaft repräsentiert werden dürfen. Ein Tabuthema wäre eine Prostituierte mit nacktem Körper im Mainstream, im Tagesfernsehen zu zeigen. Also die ARD hat in Deutschland die Adaption von Der nasse Fisch überhaupt erst mitentwickelt und das in Koproduktion mit Sky, was es auch vorher so noch nicht gab. Also dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten sich darüber auch so hinaussetzen, zu sagen, was Kulturgut ist und heute auch wirklich mitentwickeln mit Millionen Investitionen durch Steuergelder, wo die transnationale Kulturwertigkeit in Deutschland anfängt. Und das sind dann Themen, die bei uns in der vergleichenden Kulturwissenschaft ziemlich stark für Interesse sorgen bei den Studenten.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.